herzlich willkommen zu Frisch gepresst. Das Wetter spielt heute natürlich irgendwie einer Lesung, die nicht im Freien stattfindet, etwas entgegen. Aber schön, dass Sie da sind und ich denke auch, Sie werden es hinterher nicht bereuen. Ich hoffe auch, dass der Büchertisch noch kommt, was ja auch irgendwie... Also irgendwie, da habe ich eben gedacht, ist heute überhaupt der dritte Dienstag im Monat? Die Straßenbahn ist entgleist, ne? Die kommt ja aus deren Dorf. Ja, gut, dass Sie sagen, dann kommt sie sicher nach. Ja, also ganz herzlich willkommen, Alfred Becker. Alfred Becker kommt aus dem Münsterland zu uns und das Buch heißt Fug und Tod und ist im Düsseldorfer Droste Verlag verlegt. Wer Alfred Becker kennt, der verbindet ihn wahrscheinlich eher mehr mit Fantasy-Geschichten. Und jetzt haben sie sich dem Krimi zugewandt. Nicht nur dem Krimi, sondern auch das, was man unter dem Label, das wird immer so ein bisschen dann abgestempelt, Regionalkrimi nennt. Ich habe mich natürlich beim Lesen sofort gefragt, erstens, warum dieser Schwenk jetzt? Und das zweite ist, ein Autor aus dem Münsterland schreibt ein Buch, was zum Teil in Düsseldorf und was zum Teil in Krefeld spielt. Vielleicht können Sie ja mal so ein bisschen erzählen, wie die, warum Sie erstens das Genre gewechselt haben, oder muss ja nicht gewechselt haben, warum Sie sich mal auf einem anderen Feld bewegen und dann, wie Sie in unsere Region damit vorgedrungen sind. Sie sagten ja eben auch, Sie haben hier nie gelebt.
Ja, erstmal guten Abend. Mein Name ist Alfred Becker und es ist so, dass ich auch vor der Zeit, in der ich also Fantasy-Romane und Jugendbücher geschrieben habe, auch schon Kriminalromane geschrieben habe und mich damit sehr stark beschäftigt habe. Das ist also quasi eine Rückkehr zu einer alten Tätigkeit. Und es ist so, wenn man einen Schauplatz auswählt für eine Geschichte, dann möchte man ja gerne, dass das nicht nur die Region interessant ist oder dass das Buch nachher für die Leute der Region interessant ist, sondern dass es darüber hinaus auch noch ein bisschen was hat. Und so eine Stadt, die etwas über die Region hinaus auch strahlt und wie so ein Symbol für eine allgemeinere Vorstellung von der Stadt ist. Und da trifft Düsseldorf eigentlich ganz gut das, was so in Nordrhein-Westfalen, so in Westdeutschland als Stadt verstanden werden kann. So wie man sich vielleicht Mafia-Filme in New York vorstellt und dass dieses New York auch nicht so viel dann mit dem wirklichen New York zu tun hat, sondern ja so für die Stadt an sich steht, so ist also Düsseldorf hier praktisch für die deutschen Verhältnisse doch relativ typisch, denke ich. Und einfach so das Herz Westdeutschlands, so, nicht? Modern auf der einen Seite, aber doch die alten Häuser und auf der anderen Seite die Kunst und die Mode, aber eben auch ganz bodenständige Dinge, also diese Mischung.
Also ich scheine noch gerne so ein bisschen Gegensätze aufzubauen, denn es geht hier um einen Privatdetektiv, Beringer, der wohnt im Hafen und da denkt man gleich, boah, viel Geld, irgendwie groß Karriere gemacht, kann sich im Hafen was leisten. Im Gegenteil, und er wohnt auf einem Hausboot und es geht ihm eigentlich finanziell gar nicht gut und auch psychisch gar nicht gut. Und da scheinen sie auch so ein bisschen Spaß zu haben an interessanten Charakteren, an der Enttäuschung von Erwartungen vielleicht auch oder der Konterkarierung.
Ja, doch, das kann man schon sagen. Das ist ein Trend ja im Moment auch sehr stark in der Kriminalliteratur, auch in den Fernsehkrimis praktisch so. Der kranke Ermittler, will ich es mal so sagen. Also der neueste Tatortkommissar, habe ich jetzt gelesen, der hat einen Gehirntumor und spricht mit ihm. Also dagegen ist dieser dann schon fast richtig normal. Das ist einfach nur ein ehemaliger Polizist, der seine Familie verloren hat und von daher traumatisiert ist und seinen Dienst nicht mehr machen kann. Und er ist darüber hinaus nicht aus Düsseldorf gebürtig, sondern im Münsterland, so wie ich. Er macht kein Bier, auch kein Alt und kein Karneval, aber er sieht eben so ein bisschen von außen auf diese, auf die Menschen hier und auf die Gegend und ist eben manchmal schon etwas verschroben, hat auch oft so einen etwas sarkastischen Kommentar auf das, was er sieht, was er aber nicht ausspricht. Er ist also schon immer höflich, aber das hat immer so eine zweite Ebene so ein bisschen.
Und da jetzt haben Sie Düsseldorf gekoppelt mit der Stadt Krefeld. Also der Mord passiert, also der Mensch, der ihn aufsucht, um ihm zu helfen, ist jemand Industrieller auf den Mordanschlag verübt worden ist. Und so dass wir dann eigentlich jetzt wieder in die Nähe, in die Nachbarstadt gehen, mit dem sozusagen mit der zweiten Ebene des Buches oder mit der Hauptebene des Buches.
Ja, nun muss man natürlich sehen, also es gibt ja heute im Zeitalter der modernen Verkehrsmittel ist das ja keine Entfernung, also dass etwas nur in einer Stadt spielt, wäre einfach etwas unwahrscheinlich.
Ja, ich denke, wir lernen unsere Protagonisten jetzt mal kennen. Sie haben jetzt so ein bisschen gehört, es geht eben um den Ermittler Werringer, der Industrielle, auf den Mordanschläge verübt werden und der dann im Gegensatz zu Werringer eine relativ große, also er hat drei Kinder, eine große Familie hat, die es aber auch ziemlich in sich hat. Und da merkt man eben auch, dass ihm nicht nur die Suche nach dem Mörder wichtig ist, sondern auch die Charaktere. Also
ja.
Die zeichnen da ja sehr scharf. Vielleicht lesen wir jetzt erstmal und dann können wir uns...
Ich werde nicht die Anfangsszene lesen, wo also bereits ein Mordversuch passiert, sondern ich werde da vorlesen, wo eben die Hauptperson zum ersten Mal auftritt. Das Kapitel heißt Ein Detektiv namens Werringer. Robert Werringer spürte die Hitze. Sein Haar wurde förmlich versengt. Er starrte in die auflodernden Flammen. Sie züngelten aus dem Wagen empor, der sich innerhalb von Sekunden in einen explodierenden Glutball verwandelt hatte. Metallteile wurden durch die Luft geschleudert. Ein einziger Gedanke durchzuckte Werringers Bewusstsein. Sie sind dort, in dieser Hölle, und es gibt nichts, was ich tun kann. Zwei Namen, zwei Tote. Bettina, Alexander, seine Frau und sein Kind. Robert! Wie ein scharfes Messer schnitt dieser Ruf durch seine Gedanken und hallte vielfach in seinem Kopf wider. Robert! Schweiß perlte ihm von der Stirn. Er zitterte und spürte, wie Hände ihn an den Schultern fassten. Robert, was ist mit dir los? Werringer wandte den Kopf und sah in ein paar braune Augen. Sie gehörten einem Gesicht, das mit der Gegenwart zu tun hatte und dessen Anblick ihn daher auch sofort ins Hier und Jetzt transferierte. Die Hitze war weg, die Flammen ebenfalls. Nur die Schweißperlen auf seiner Stirn blieben und dazu die Erinnerung an die Hölle, die er durchlitten hatte. Die Hölle von damals. Das Gesicht gehörte Vanessa Karrenbrock, einer jungen Frau, die stundenweise in seiner Detektei arbeitete, um Ordnung in seine Buchhaltung zu bringen. Außerdem sorgte sie dafür, dass ausstehende Honorare auch angemahnt und eingetrieben wurden. Eines Tages war sie in seinem heruntergekommenen Büro in Düsseldorf-Bilk aufgetaucht und hatte ihn mit ihrer Eloquenz davon überzeugt, dass er unbedingt auf ihre Dienste angewiesen war. Das ist Kapitalismus, hatte er gedacht. Man überzeugt jemanden davon, Bedürfnisse zu haben, von denen er bis dahin nichts geahnt hat. Vanessa war 27, was im Vergleich zu Werringers 45 Jahren ziemlich jung, für eine BWL-Studentin im dritten Semester aber schon recht betagt war. Sie hatte alles in ihrem Leben abgebrochen, was man abbrechen konnte, und auch dieses Studium würde sie vermutlich nicht beenden. Außerdem sah sie in Jeans und T-Shirt nun wirklich nicht so aus, als hätte sie vor, sich dem Lebensstil einer BWL-Studentin wenigstens für die Dauer des kompletten Studiums anzupassen. Da Werringers Büro in der Nähe der Universität lag, hatte er sich oft einen Sport daraus gemacht, einzuschätzen, welcher Fakultät die Studenten angehörten, die dort das Straßenbild prägten. Konservativ biedere BWLer, elegante Romanistinnen, Sozialwissenschaftler im Grunge-Look oder angehende Psychologen mit Stachelhalsband. Werringer hoffte, dass Vanessa den Job zumindest so lange behielt, bis die nächste Steuererklärung beim Finanzamt war. Sonst konnte es ziemlich unangenehm für ihn werden. Sie hatte sich manche Freiheiten herausgenommen, zum Beispiel die, ihren Arbeitgeber Robert zu nennen und zu duzen. Werringer hatte nicht früh genug widersprochen, so war daraus etwas geworden, was man ein Gewohnheitsrecht nennen konnte. Werringer wusste, dass er ihr das Duzen nicht mehr wieder abgewöhnen konnte und darum versuchte er es auch gar nicht erst. Er atmete tief durch. Sie sah ihn etwas verstört an, er wich ihrem Blick aus, der Schock, der in ihren Zügen zu lesen stand, war unübersehbar. Sie hatte ihn nie zuvor in diesem Zustand gesehen, und wenn Werringer es hätte vermeiden können, dann wäre das auch niemals so weit gekommen. Er sah an ihr vorbei. Jetzt hatte er erst einmal genug damit zu tun, selbst bei Verstand zu bleiben und den Weg zurück in die Realität zu finden. Da konnte er sich um das schockierte Gesicht seiner Mitarbeiterin nicht auch noch kümmern. Prioritäten setzen. Darauf kam es an. Das hatte er in den 20 Dienstjahren bei der Polizei gelernt. Schnell entscheiden, was wichtig, was weniger wichtig war und was im Moment erst einmal vernachlässigt werden konnte. Nur so vermied man es, sich in kritischen Situationen zu verzetteln. Er sah an ihr vorbei, blickte zur Uhr. Es ist 10:20 Uhr am Vormittag. Wir haben Dienstag. Ich befinde mich auf meinem Hausboot im Düsseldorfer Hafen, für das ich keinen Namen gefunden habe und das ich deshalb die Namenlose genannt habe. Erst murmelte, dann sagte er diese Dinge laut vor sich hin, was Vanessa Karrenbrock natürlich noch mehr verwunderte. Aber für Beringer war das sehr wichtig. Es war eine Technik, die bei posttraumatischen Belastungsstörungen half, wenn der Betreffende einmal wieder durch die Macht der Vergangenheit gefesselt war. Ein kleiner, unscheinbarer Anlass reichte aus, um das Erlebte zu reaktivieren. Dieselbe Temperatur, ein Geräusch, das damals eine Rolle gespielt hatte, ein Wort oder ein Geruch. Der Körper hatte sein eigenes Gedächtnis und plötzlich befand sich der Betreffende wieder in jener Hölle, die er bereits so oft durchlebt hatte. Aber es war schon besser geworden, die Anfälle waren nicht mehr so häufig und vor allem nicht mehr so lang. Doch Beringer gab sich keinen Illusionen hin, was die Zukunft betraf. Und sein Psychiater im Übrigen auch nicht. Es dauerte eben einige Zeit, bis man es verarbeitet hatte, dass die eigene Familie durch eine Autobombe aus dem Leben gerissen wurde. Einfach so und weg. Sein Psychiater hatte ihm gesagt, dass er mit bescheidenen Erfolgen zufrieden sein müsse. Beringer hatte sich selbst auf diesem Gebiet fortgebildet und festgestellt, dass der Mann recht hatte. Andere Traumatisierte verloren den Verstand und wurden geisteskrank. Das war ihm erspart geblieben. Also konnte er doch eigentlich ganz zufrieden sein. Zufrieden. Ein Wort, das Beringer in diesem Zusammenhang irgendwie unpassend erschien. Er saß kerzengerade auf der Couch in seinem Wohnzimmer auf der Namenlosen, die ihren festen Liegeplatz im Düsseldorfer Hafen hatte. Die Namenlose war ein ehemaliger Binnenfrachter, den Beringer sich in jahrelanger und mühevoller Kleinarbeit zum Hausboot umfunktioniert hatte. Natürlich war er immer noch nicht fertig. Wer ihn kannte, wusste, dass dies auch in Zukunft nie der Fall sein würde. Ein ewiges Projekt. Durch die Bullaugen, die Beringer nachträglich hatte einsetzen lassen, hatte er es selbst versucht und dann erkannt, dass es doch besser war, jemanden zu fragen, der auch etwas davon verstand. Sah er in einen langgezogenen Frachter daherfahren. Wahrscheinlich Richtung Duisburg. Alles, was schwimmen konnte, schipperte nach Duisburg, zum größten Binnenhafen Europas. Im Vergleich dazu war der Düsseldorfer Hafen nahezu unbedeutend. Ein Signal ertönte. Für Beringer bedeutete dieser Ton die endgültige Rückkehr in die Gegenwart. Er sah Vanessa an. »Was machst du ja eigentlich?« fragte er. »Eigentlich wäre ich heute im Büro, das ist richtig.« »Und warum bist du da nicht?« »Weil wir einen Klienten haben, den ich erst mal shoppen schicken musste, um hier rauszufahren und dich aus deinem Dämmerzustand zu erlösen.« »Warum hast du dein Handy nicht abgenommen?« »Weil es nicht geklingelt hat.« »Hat es?« Es lag auf einer Kommode. Vanessa nahm es, reichte es Beringer. Auf dem Display stand 4 Anrufe in Abwesenheit. Beringer erhob sich von der Couch und streckte sich. Er trug ein fleckiges Sweatshirt und eine Jeans. Das Haar ging schon deutlich zurück und der Bart hatte graue Stellen. »Robert, was war los?« beharrte sie. »Wenn ich nicht wüsste, dass du total gegen so etwas eingestellt bist, dann würde ich jetzt denken, du nimmst vielleicht Drogen oder sowas.« »Ich bin manchmal so«, sagte er. »Und ich lasse es behandeln. Wenn mich nicht jemand in meinen eigenen 4 Wänden überrascht, dann bekommt das normalerweise auch niemand mit.« Was er nur nicht garantieren konnte, war, wie ihm die vom Widerspruchsgeist geprägte Stimme in seinem Hinterkopf erklärte. Es konnte immer und überall passieren, wenn die Auslöser, die sogenannten Trigger, vorhanden waren. Das wusste er sehr gut. »Ich habe es unter Kontrolle«, behauptete Beringer. Sagt er das, um sich selbst zu beruhigen oder um Vanessa etwas vorzumachen? Letztere konnte er vielleicht belügen, aber sich selbst konnte er nichts vormachen. »Es sah sehr gefährlich aus«, sagte sie. »Das ist es aber nicht. Und im Übrigen ist dieses Schiff eigentlich für jeden Außenstehenden ein Tabugebiet. Was glaubst du, weswegen ich ein Büro habe?« »Ich bin eine Außenstehende«, wunderte sich Vanessa und zuckte mit den Schultern. »Du bezahlst mich, deswegen bist du auch der Boss. Dein Wort ist Gesetz. Und wenn du das so siehst, soll es mir recht sein. Nimm es nicht persönlich, aber Beringer sprach nicht weiter. Vanessa nutzte die Pause, um das Gespräch auf ein Thema zu lenken, das sie unter den Nägeln brannte. Zieh dir was Vernünftiges an. Der Mann, der bisher vergeblich unser Klient werden wollte, ist sehr stilvoll gekleidet. Wegen unserem Büro hat er schon ganz komisch aus der Wäsche geguckt. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass du mal etwas Geld für eine saubere Tapete investieren solltest. Manche Kunden legen nämlich Wert auf sowas. Ich kann nur eins bezahlen, die Tapete oder dich. Sie grinste schelmisch. Dann will ich nichts gesagt haben. Vielleicht wird dieser fleckige Retro-Look aus den 70ern irgendwann wieder modern. Und dann kann man jedem erzählen, dass die getrockneten Wasserschäden auf den Blumenmotiven in Wahrheit ein gewollter Aquarelleffekt sind. Du solltest in die Werbung gehen, meinte Beringer. Oder in die Politik. Sie runzelte die Stirn. Wieso? Na, wer fleckige Tapete zum Design definieren kann, der kann alles verkaufen. Schon 3 Jahre betrieb Beringer die Detektei. Er hatte sie gleich nach seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Polizeidienst gegründet. Nach dem Tod seiner Familie war es ihm unmöglich gewesen, einfach so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen. Er hatte sein Leben damals neu erfinden müssen und manchmal konnte er immer noch nicht glauben, dass es dieses Attentat auf seine Familie tatsächlich gegeben hatte. Wenn er die Augen schloss und schlief, hoffte er insgeheim, dass ihn jemand weckte und darauf hinwies, dass alles nichts weiter als ein böser Traum war. Aber so ging das nicht. Beringer wusste es selbst am besten. Hat dieser Kunde dir gesagt, worum es geht? Fragte Beringer. Als ob du da wählerisch sein könntest. Ich frage ja nur. Dieser Mann wollte den Chef persönlich sprechen, berichtete Vanessa. Davon war er nicht abzubringen. Was hast du ihm gesagt? Fragte der Detektiv. Dass du bei einem wichtigen Einsatz bist, der sich etwas verzögert hat. Beringer schmunzelte. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Blick wirkte deutlich entspannter als zuvor. Eine gute Ausrede. Die solltest du dir merken. Der Mann hat Geld, glaub mir. Ich habe einen 6. Sinn dafür. Bis ins kleinste Detail ist er sehr stilvoll gekleidet und die Rolex an seinem Handgelenk habe ich auch nicht übersehen. Fahr schon mal zurück, ich komme dann nach, sagte er. Aber sie machte keinerlei Anstalten zu gehen. Vanessa musterte Beringer einige Augenblicke stirnrunzelnd. Beringer stutzte. Was ist los? Stimmt was nicht? Abgesehen davon, dass mein Sweatshirt wahrscheinlich im Moment nicht unbedingt gut riecht. Du bist dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Ja. Die Vertraulichkeit, mit der Vanessa ihn vom ersten Augenblick an angesprochen hatte, ging ihm auf die Nerven. Aber andererseits war es nicht leicht, jemanden zu finden, der mit der eher chaotischen Büroorganisation der Detektei Beringer zurechtkam. Wortlos drehte sich Vanessa um und ging. Beringers Büro lag auf dem Fürstenwall im Stadtteil Bilk, nur eine Viertelstunde Fußweg vom Hafen entfernt und in direkter Nähe zur Universität und der Düsseldorfer Altstadt. Viele Kneipen prägten das Erscheinungsbild dieser Gegend. Die Mietpreise waren niedrig und sorgten zusammen mit der Uninähe dafür, dass das Durchschnittsalter sehr viel jünger war als im Rest der Landeshauptstadt. Außerdem siedelten sich in der Gegend auch viele Angestellte aus Medien- und Werbeagenturen an, die im benachbarten Hafenviertel wie Pilze aus dem Boden schossen und das Gebiet dort zum Innviertel gemacht hatten. Beringers Büro lag im 4. Stock eines Altbaus ohne Fahrstuhl. Wer hier residierte, brauchte keinen Heimtrainer mehr, hatte Beringer gedacht, als er sich die Räumlichkeiten zum ersten Mal angesehen hatte. Nach noch 2 Stockwerke höher und man hätte von der Fensterfront aus sogar das Polizeipräsidium am Ende des Fürstenwalls sehen können. Aber diese tägliche Erinnerung an sein erstes Leben blieb ihm glücklicherweise erspart. In der ersten Zeit seiner Selbstständigkeit als Privatdetektiv hatte Beringer ganz auf ein eigenes Büro verzichtet und Klienten auf seinem Hausboot empfangen. Einer dieser Klienten war Unternehmensberater und Marketing-Spezialist, für den Beringer ausstehende Honorarzahlungen hatte eintreiben sollen, wobei das Hauptproblem darin bestanden hatte, überhaupt ladungsfähige Adressen für die Zustellung gerichtlicher Mahnbescheide zu finden. Jedenfalls hatte dieser Klient Beringer seinerzeit dringend empfohlen, sich eine repräsentative Büroadresse mit hoher Publikumsfrequenz zu suchen. Wenn jemand zum Beispiel in den Shadow-Arkaden ein paar Blumen kauft und gleichzeitig daran zweifelt, ob seine Partnerin ihn vielleicht betrügt, braucht er nur zufällig ihr Schild mit der Aufschrift »Robert Beringer, private Ermittlungen« zu sehen. Und sie haben einen Klienten gewonnen, war seine Ansicht gewesen. Allerdings hatte Beringer einfach nicht das Geld, um sich eine so repräsentative Büroadresse leisten zu können. Irgendwann mal, hatte er sich vorgenommen. Aber das waren Zukunftsträume. Im Moment kämpfte er noch um das geschäftliche Überleben. Die Investition hätte sich zwar vermutlich schon deswegen gelohnt, weil nicht nur die Zahlen der Kunden sich verändert hätte, sondern auch deren Art. Sicherheitskonzepte für Großunternehmen brachten einfach mehr Geld in die Kasse als Ermittlungen über untreue Ehepartner. Aber zurzeit war ein nicht unbeträchtlicher Teil seiner Kundschaft wohl ganz froh darüber, ihn an einen unscheinbaren, nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Ort aufsuchen zu können. Schließlich waren manche Aufträge, die Beringer übernahm, hart am Rande der Legalität. Vor Beringers Bürotür wartete ein breitschultriger Mann im dunklen Anzug auf dem Flur und spielte mit seinem Jojo. Beringer musterte ihn und fragte sich, ob es einen Studiengang gab, in dem man BWL zusammen mit Sport belegen musste. Kann ich was für Sie tun? Sind Sie der Detektiv? Ja. Mein Chef wartet da drinnen auf Sie. Als Robert Beringer sein Büro betrat, zog er seinen Parker aus und warf ihn auf einen der Ledersessel, die dort eine etwas klobig wirkende Sitzgruppe bildeten. Er hatte sie vom Sperrmüll. An den Armlehnen waren einige ziemlich abgeriebene Stellen. Ansonsten waren sie in Ordnung, fand Beringer. Unter dem Parker trug er ein dunkelblaues Jackett und ein weißes Hemd. Das war sein Outfit für vornehme Anlässe. Das Hemd war zwar ungebügelt und seine einzige Krawatte hatte er nicht finden können, aber Beringer fühlte sich gut angezogen. So wie Vanessa den Klienten beschrieben hatte, wusste dieser ein elegantes Auftreten durchaus zu schätzen, wobei dies bei Beringer dadurch geschmälert wurde, dass Beringer seine fleckige Jeans noch immer trug. Der Klient hingegen trug das berühmte Managergrau. Die Rolex am Handgelenk und die goldenen Manschettenknöpfe machten deutlich, dass die Begriffe Geld und Probleme sich wahrscheinlich erst ab sechsstelligen Fehlbeträgen zusammen addierten. Die Selbstverständlichkeit, mit der er den maßgeschneiderten Dreiteiler trug, machten außerdem klar, dass dies offenbar seine tägliche Arbeitskleidung war und keineswegs ein gutes Stück, das man zu Beerdigungen und Hochzeiten aus dem Schrank holte. Eisgraue Augen musterten Beringer. Augen, die es offenbar gewohnt waren, blitzschnell Menschen einzuschätzen und zu entscheiden, ob ein weiterer Kontakt mit ihnen lohnte oder nicht. Hopp oder top, bestanden oder durchgefallen. Dieser Blick glich einer Bonitätsprüfung im Schnelldurchlauf. Der Klient stand auf. Etwas langsamer, als es nötig gewesen wäre, um Beringers ausgestreckte Hand ohne Verzögerung entgegennehmen zu können. Der Händedruck war sehr fest. Da wollte jemand von Anfang an deutlich machen, wer der Chef war. Gerhard, sagte er hart und knapp. Der Gerhard. Ah ja. Die wirklich Großen und Wichtigen hatten nur einen Namen. Spock, Prinz, Konsalik. Die noch Größeren bekamen auch noch einen Artikel dazu. Die Dietrich, der Kaiser. Der Gerhard schien sich selbst in diese besondere Wichtigkeitskategorie einzureihen, wobei Beringers Erfahrung nach der Gebrauch des Artikels immer auch auf einen etwas dievenhaften Charakterzug hindeutete. Es gelang Beringer nicht, seine momentane Ratlosigkeit darüber, wer der Gerhard wohl sein mochte, zu verbergen, und so sah sich der Klient genötigt, seinen vollen Namen zu nennen. Beringer konnte nur hoffen, dass der Gerhard nach dieser Demütigung noch an einer Geschäftsbeziehung interessiert war. Peter Gerhard, ich bin der Inhaber der Gerhard Avlatex GmbH und Co. KG in Krefeld. Wir stellen Spezialfasern her, die in der Produktion von kugelsicheren Westen oder Segeln eingesetzt werden. Aber zu den Einzelheiten werden wir sicher gleich kommen, wie ich annehme. Die Selbstsicherheit, die dieser Mann zur Schau trug, wirkte auf Beringer etwas aufgesetzt. Für den Detektiv bestand zwar kein Zweifel daran, dass dieser Mann es sicher gewohnt war, wie der natürliche Boss oder, neudeutsch, Entscheider aufzutreten. Aber Beringer spürte auch, dass diesen äußerlich wie aus Granit wirkenden Mann irgendetwas bis ins Mark verunsichert haben musste, auch wenn er sich redlich Mühe gab, dies nicht nach außen dringen zu lassen. Ich bin Robert Beringer. Meine Mitarbeiterin hat mir bereits gesagt, dass sie mich dringend sprechen möchten, aber ich wurde leider etwas aufgehalten. Ich verstehe. Sie werden als Freiberufler sicherlich auch von einem 8-Stunden-Tag oder dergleichen nur träumen können. Das ist leider wahr. Aber während meiner Zeit als Kriminalbeamter war das leider auch nicht besser. Gerard ließ den Blick durch den Raum schweifen. Abgesehen von dem großen Computertisch und einem Regal mit Aktenordnern gab es keine weitere Einrichtung. Der Blick auf die fleckige Tapete war also vollkommen frei. Ich sage immer, ein 8-Stunden-Tag ist etwas für Herzkranke. Da ist doch ein normal veranlagter Mensch überhaupt nicht ausgelastet. Beringer lächelte mild. Ich wette, Ihr Betriebsrat kann diese Ansicht nicht so ganz teilen. Welcher Betriebsrat? Fragte Gerard. Diesen Firlefanz habe ich bisher erfolgreich verhindern können. Obwohl das immer schwieriger wird. Naja, man braucht eben einen guten Anwalt und ein paar Tricks. Aber da wir schließlich keine Billigschneiderei, sondern ein Hightech-Unternehmen sind, bezahle ich ohnehin über Tarif, sodass sich niemand beschwert. Unsere Produkte laufen hervorragend, auch international. Die indonesische Polizei wird demnächst mit kugelsicheren Westen ausgerüstet, die unsere Fasern enthalten. Und auf der nächsten Bootmesse hier in Düsseldorf wird man eine Auswahl neuester Hightech-Produkte für die Segel einer völlig neuen Generation sehen. Die Wörter Surfen und Segeln wird man in Zukunft anders buchstabiert, sage ich Ihnen. Peter Gerard machte eine große Geste und setzte sich wieder. Beringer nahm ebenfalls Platz. Vanessa Karrenborg fragte den Gast, ob er noch Kaffee wolle. Aber Gerard verneinte. Kein Wunder, dachte Beringer. Vanessas Kaffee war schlecht, viel zu dünn. Es schien auch völlig sinnlos zu sein, ihr das beibringen zu wollen. Vanessa selbst bevorzugte aromatisierte Teesorten und hatte auch schon versucht, Beringer zu dieser Ersatzdroge zu bekehren. Bisher allerdings ohne jeden Erfolg. Inzwischen war Beringer dazu übergegangen, löslichen Kaffee zu verwenden. Peter Gerard hatte von der Kaffeemisere in der Detektei Beringer natürlich nichts wissen können und war prompt auf Vanessas freundliche, einladende Art hereingefallen. Die Tür öffnete sich. Ein Mann von etwa 35 Jahren in Lederjacke und Jeans unterdrückte ein Gähnen und stutzte, als er Gerard sah. »Sorry«, sagte er, »ich wusste nicht, dass du ein Meeting hast, Robert.« »Mark, wenn du dich bitte zu uns setzen würdest«, sagte Beringer. »Herr Gerard, dies ist Mark Lange, ein weiterer Mitarbeiter meiner Firma.« Mark war in Wahrheit ebenfalls nur stundenweise bei Beringer angestellt. Er half ihm bei Observationen und immer dann, wenn der Computer streikte. Im Moment versuchte er, die kostenlose, auf 30 Tage begrenzte Probeversion eines Bildbearbeitungsprogramms zu knacken. Ein weiteres Gähnen unterdrückend nahm Mark Lange in der Runde Platz. Von den Aufträgen abgesehen, die er bei Beringer bekam, war er zurzeit arbeitslos. Zuvor war er Angestellter der Geldtransportfirma Delos aus Mönchengladbach gewesen, die nach einem Skandal sondergleichen vor dem Konkurs stand. Gelder von Kunden waren entnommen und für Spekulationen benutzt worden. Jetzt stand die ganze Branche vor einem Scherbenhaufen, denn wer vertraute einer Geldtransportfirma noch seine Einnahmen an, wenn er damit rechnen musste, dass die entsprechenden Gelder nicht dort ankamen, wo sie erwartet wurden? Für die ohnehin schlecht bezahlten Delos-Mitarbeiter hatte dies die Entlassung bedeutet. Beringer hatte ihn vor ein paar Jahren noch während seiner Zeit bei der Polizei bei Ermittlungen um einen Überfall kennengelernt. Seit 2 Monaten stand Mark Lange der Detektei nun nach Bedarf zur Verfügung und Beringer war vollauf zufrieden mit dem jungen Mann. Gerade bei langwierigen Observationen war es eigentlich unumgänglich, im Team zu arbeiten. »Was ist Ihr Anliegen, Herr Gerard?« fragte Beringer. Gerard blickte zur Seite, zunächst kurz zu Mark Lange hinüber und anschließend zu Vanessa, die ihn erwartungsvoll und interessiert ansah. »Ich dachte eigentlich, dass ich die Angelegenheit mit Ihnen persönlich besprechen könnte, Herr Beringer. Vor meinen Mitarbeitern sollten Sie keine Geheimnisse haben. Im Übrigen müsste ich Sie hinterher ohnehin über die Sache in Kenntnis setzen, also stören Sie sich bitte nicht an Ihre Anwesenheit.« Gerard räusperte sich. »Wie Sie meinen. Worum geht es also? Vor 2 Wochen ist ein Anschlag auf mein Leben verübt worden. Ich habe Pferde auf einem Reiterhof in Pension und widme mich jeden Sonntagmorgen einen ausführlichen Ausritt. Ich bin kein sportlicher Reiter, müssen Sie wissen, oder sollte ich sagen, nicht mehr. Ab und an macht mein Rücken nämlich nicht mehr mit. Ich hätte ein ruhiges, gut zu lenkendes Pferd und nehme meistens denselben Rundweg nördlich von Münchheide. Das Tier kannte diesen Weg schon. Offenbar hat jemand meine Gewohnheiten ausgekundschaftet und sich auf die Lauer gelegt. Die Maske der Selbstsicherheit war jetzt für ein paar Augenblicke völlig von ihm abgefallen. Beringer spürte erneut und diesmal noch deutlicher, dass dieser Mann zutiefst erschüttert war. Was ist geschehen? Mir wurde meine Islandstute Laura förmlich unter dem Hintern weggeschossen, wenn Sie mir diese drastische Ausdrucksweise verzeihen. Natürlich. Ich hatte Glück, mit dem Leben und einer Schulterprellung davongekommen zu sein. Der Kerl hat es auf mich abgesehen, da bin ich mir 100% sicher. Sie haben gesehen, dass es ein Kerl war? Hakte Behringer sofort nach. Die alte Polizistenschule machte sich bemerkbar. Auf Kleinigkeiten achten. Die Details führten am Ende oft genug zur Lösung des Falles oder entlarvten falsche Aussagen. Gerhard reagierte genervt. Nein, natürlich habe ich das nicht gesehen, sagte er jetzt ziemlich unwirsch. Im nächsten Moment hatte er sich wieder unter Kontrolle, aber Behringer fand seinen anfänglichen Eindruck bestätigt, dass unter der kalten Granitfassade dieses Unternehmers etwas brodelte, das nun für Sekunden an die Oberfläche gekommen war. Die Nerven dieses Mannes waren zum Zerreißen gespannt. Aber nach dem, was er berichtet hatte, war das auch kein Wunder, fand Behringer. Ich habe vom Täter überhaupt nichts gesehen. Die Schüsse sind aus einem Waldstück abgegeben worden. Dort war das Unterholz so dicht, dass ich auf die Entfernung nicht sehen konnte. Er atmete tief durch und zuckte die Schultern. Einen Wagen hörte ich etwas später davonbrausen. Das ist alles. Wirklich alles. Ich nehme an, Sie sind zur Polizei gegangen. Ja, natürlich. Schließlich wollte ich es nicht darauf ankommen lassen, dass dieser Killer mich in Kürze doch noch niederstreckt. Schließlich hat der Schütze ja sein Ziel nicht erreicht und was immer auch ihn zu seiner Tat getrieben haben mag, die Vermutung liegt ja wohl nahe, dass er keine Ruhe geben wird, bis er es geschafft hat. Und so kam es dann ja auch. Behringers Augen verengten sich. Es gab noch einen zweiten Anschlag, vergewisserte er sich. Gerhard nickte. Ja, und das ist auch der Grund dafür, dass ich mich jetzt an Sie wende, Herr Behringer. Nachdem die Polizei leider so kläglich versagt hat, man muss es wirklich so sagen. Er seufzte. Aber am besten alles der Reihe nach, bitte. Ich bin nach dem ersten Anschlag natürlich zur Polizei gegangen. Der bearbeitende Kommissar, der das Dezernat für Tötungsdelikte bei der Krefelder Kriminalpolizei leitet, erschien mir ziemlich inkompetent. Erinnern Sie sich zufällig an den Namen? Fragte Behringer. Dittmann oder so ähnlich. Kriminalhauptkommissar Björn Dietrich? Hakte Behringer nach. Schließlich hatte Behringer immer noch guten Kontakt zu ehemaligen Kollegen und kannte viele der Dezernatsleiter in den umliegenden Städten. Gerhard sah den Detektiv etwas erstaunt an. Ja, richtig, so hieß er. Ein schlaksiger Kerl mit strubbeligen Locken. Unter einem Beamten stelle ich mir sowieso etwas anderes vor. Aber wahrscheinlich denkt er, dass er sein 13. Monatsgehalt und die fette Beamtenpension auch bekommt, wenn er herumläuft wie ein Wischmopp. Er blies seinen Brustkorb auf und erinnerte Behringer an einen Gorilla-Silberrücken, der Eindruck machen wollte. Die Haarfarbe stimmte auf jeden Fall überein. Das sollte unser eins mal machen, ereiferte er sich. Die Geschäftskunden würden doch Reißaus nehmen und sich fragen, ob eine Firma, die ihren Mitarbeitern nicht einmal gut genug bezahlen kann, um sich einen Gang zum Friseur zu leisten, wohl der richtige Geschäftspartner sein kann. Er vollführte eine ruckartige Bewegung. Wieso fragen Sie? Kennen Sie den Kerl? Björn und ich waren früher beide hier in Düsseldorf bei der Kripo, bis Björn nach Krefeld versetzt wurde. Verstehe, murmelte Gerhard etwas kleinlaut. Dieser Umstand erleichtert vermutlich die Zusammenarbeit mit der Krefelder Polizei ganz erheblich. Ich kann zwar nicht behaupten, dass Björn je davon begeistert war, wenn ihm ein Privatermittler in die Quere kam, aber wenn jeder die Kompetenzen des anderen respektiert, können beide Seiten nur profitieren. Gerhard schwieg einen Augenblick und lehnte sich zurück. »Sie sind doch jetzt nicht beleidigt?« fragte der Unternehmer. Behringer hob die Augenbrauen. Sein Gesicht blieb unbewegt. »Warum sollte ich?« »Na, wegen der Sachen, die ich gerade über Ihren Freund und Beamte im Allgemeinen gesagt habe. Mal abgesehen davon, dass man das 13. Monatsgehalt mehr oder minder abgeschafft hat und die Kollegen in den vergangenen Jahren mit Einkommenskürzungen und derlei anderen Unannehmlichkeiten zu tun hatten, haben Sie ja vollkommen recht, Herr Gerhard.« Wieder entstand eine Pause des Schweigens. »Wenigstens ist es ihm hinterher noch peinlich, wenn er sich so in Rage geredet hat,« dachte Behringer. »Aber sei ehrlich, du bist froh, dass er nicht dein Chef ist.« Gerhard räusperte sich. »Ich habe mich also an die Polizei gewandt,« fuhr er in gedämpfterem Tonfall fort. »Leider hat Ihr ehemaliger Kollege Dietrich mit seinen Leuten nicht allzu viel herausgefunden.« Dass weiterhin akute Gefahr für mein Leben und vielleicht auch das Leben meiner Familie besteht, hat Hauptkommissar Dietrich im Übrigen auch so gesehen. Er hat mir Polizeischutz angeboten. Wissen Sie, wie das aussieht? Regelmäßig patrouillieren jetzt uniformierte Polizisten vor dem Haus und ein paar Tage war sogar ein Kripo-Beamter bei uns einquartiert. Und dann hat Dietrich auch noch die glorreiche Idee, mir vorzuschlagen, ich sollte eine kugelsichere Weste tragen. Damit würde ich seinen Kollegen und ihm maßgeblich den Job erleichtern. Ist das keine gute Idee, fragte Beringer kühl. Ich meine, wo Sie doch an der Quelle sitzen. Gerhard klopfte sich auf die Brust und erinnerte jetzt noch mehr an einen zornigen Silberrücken. Glauben Sie, ich bin tatsächlich so dick? Ich trage das neueste, mit unserer Faser bestückte Modell der Firma Swanken und Partner. Sitzt wie angegossen und ist so dünn, dass ich wenigstens das Hemd zubekomme und das Ganze nicht so auffällt. Beringer blieb gelassen. Sie wollten mir doch von dem zweiten Anschlag berichten, versuchte er seinen Klienten wieder auf das eigentliche Thema zurückzuführen. Die Art und Weise, wie Gerhard immer wieder dazu neigte, abzuschweifen, ging Beringer inzwischen ganz gehörig auf die Nerven. Und er fragte sich, wie es dieser unkonzentrierte Mann schaffte, eine Firma mit straffer Hand zu leiten. Was in seiner Branche mit Sicherheit nötig war. Der zweite Anschlag war am Sonntag. Sie waren wieder reiten. Gerhard machte eine wegwerfende Handbewegung und schüttelte den Kopf. Er hatte die seltene Gabe, Gesprächspartnern schon durch die Körperhaltung klarzumachen, dass sie Idioten waren. Wo denken Sie hin, Herr Beringer? So schnell besteige ich kein Pferd mehr. Ich bin nur kurz auf die Terrasse gegangen, um frische Luft zu schnappen. Jemand hat dabei auf mich gefeuert. Und wenn ich nicht eine dieser Westen getragen hätte, dann wäre ich heute unter Garantie nicht mehr unter den Lebenden. Wenn es sich um Gewehrkugeln handelt, können die aus großer Entfernung abgefeuert worden sein. Befindet sich im Umkreis von etwa 1 Kilometer um Ihren Garten hohe Gebäude? Natürlich befinden sich da hohe Gebäude. Ich wohne in Krefeld, nicht auf dem Kuhdorf. Das war ja nur eine Frage, sagte Beringer betont ruhig. Gerhard strich mit einer fahrigen Handbewegung über das Gesicht, so als wollte er mit aller Macht etwas wegwischen. Er schüttelte den Kopf. Nein, dies war die Realität. Aus diesem Albtraum gab es kein schnelles Erwachen. Ich möchte, dass Sie mir helfen, Herr Beringer. Die Polizei schafft es nicht, mich am Leben zu halten, aber vielleicht sind Sie ja erfolgreicher. Ihre Angestellte hat mir schon die üblichen Honorarsätze verraten, die Sie nehmen. Ich lege noch ordentlich was drauf, darauf können Sie Gift nehmen. Nur machen Sie dieser Sache ein Ende. Ich will wieder ruhig schlafen können. Ich will wieder unbehelligt ein Spiel der Krefeld-Pinguine besuchen können. Ich will wieder ohne Angst durch die Landschaft reiten können. Beringer nickte leicht. Wir sind eine kleine Detektei. Ich kann Ihnen keinen rund um die Uhr Personenschutz organisieren. Aber wenn Sie wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Kollegen. Das ist auch nicht nötig. Privaten Personenschutz habe ich mir inzwischen besorgt. Ich will, dass Sie herausfinden, wer dahinter steckt. Seit der Delos-Pleite läuft ja so viel Sicherheitspersonal frei auf dem Arbeitsmarkt herum, dass man sich die Leute aussuchen kann, für einen Apfel und ein Ei bekommt. Beringer wirkte nachdenklich. Gut, sagte er. Da Sie über den finanziellen Rahmen ja bereits mit meiner Mitarbeiterin gesprochen haben, können wir gleich zur Sache kommen. Ich brauche noch ein paar Informationen von Ihnen. Bitte fragen Sie, forderte gerade der Detektiv etwas überrascht auf. Sie sind verheiratet? Ja, meine Frau heißt Regina. Berufstätig? Nein. Früher hat sie die Buchhaltung in der Firma gemacht, aber das hat alles längst Dimensionen erreicht, die ihre Möglichkeiten völlig übersteigen. Haben Sie Kinder? Ja, Till, Andreas und Maja. Sie sind bereits alle drei aus dem Haus und ich muss gestehen, ich habe wenig Kontakt zu ihnen. Er zuckte die Schultern. Vielleicht bin ich kein ganz so fürsorglicher Vater gewesen, wie das heute modern ist. Ich verstehe. Haben Sie selbst irgendeine Vermutung, was der Hintergrund der Anschläge sein könnte? Gibt es jemanden, mit dem Sie in letzter Zeit heftige Auseinandersetzungen hatten? Er schüttelte den Kopf. Nur das Übliche, sagte er. In der Firma gibt es natürlich immer mal wieder Konflikte. Aber ich vermute etwas anderes. Bitte heraus damit, forderte Beringer den Textilfabrikanten auf, nachdem er gemerkt hatte, dass dieser offensichtlich zögerte. Gerhard schluckte. Sein Blick glitt ins Nirgendwo. In unserer Branche wird mit sehr harten Bandagen gekämpft. Ein Großteil der Textilindustrie ist ohnehin bereits aus Deutschland verschwunden und in Billiglohnländer abgewandert. Das Einzige, was hier noch geht, sind Hightech-Qualitätsprodukte. Ansonsten wird bei vielen Produkten in Deutschland nur noch die Linie entwickelt und die eigentlichen Produktionen geht nach Asien. Das machen wir zum größten Teil auch so. Kam der Mann irgendwann mal zur Sache, ging es Beringer durch den Kopf. Oder war er gezwungen, sich das allgemeine Lamento eines Wirtschaftskapitäns über den Standort Deutschland anzuhören? Gerhard fuhr fort. In einer so harten Konkurrenzsituation wird natürlich auch mit Mitteln gekämpft, die nicht ganz legal sind. Darum misstrauen sich alle gegenseitig. Aber ich weiß dennoch aus zuverlässiger Quelle, dass ich nicht der Einzige bin, der bedroht wurde. Sie meinen der einzige Textilfabrikant? Ja, Ihr Ex-Kollege von der Polizei sagte mir, es ginge das Gerücht um, dass sich eine Mafia-ähnliche Organisation in dieser Branche breit gemacht hat, die Schutzgelder erpresst. Sind Sie denn bereits jemals aufgefordert worden, zu zahlen? Nein, aber dieser Dietrich hält es für möglich, dass die mich erst weichkochen wollen. Aber Sie machen mir nicht den Eindruck, als wäre das möglich. Beringer gab seine Antwort im Ton einer Feststellung und nicht einer Frage. Gerhard schüttelte den Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand absichtlich vorbeigeschossen hat. Man wollte mich umbringen, nicht einschüchtern. Wir werden sehen, versprach Beringer. Ich brauche noch den Namen und die Anschrift des Reiterhofs, auf dem Sie Ihr Pferd untergebracht hatten, und außerdem wäre es gut, wenn Sie mir auf einer Karte den genauen Weg zeigen könnten, den Sie geritten sind. Unter Umständen müssen wir den Ort des Attentats auch zusammen nochmal aufsuchen. Glauben Sie, Sie schaffen das psychisch? Ich bin Unternehmer und kein heulendes Müsli-Sensibelchen. Ein Muskel zuckte unruhig in seinem wie aus Stein gemeißelten Gesicht. Auf der rechten Wange befand sich eine schnurgerade, scharf geschnittene Furche. Und Beringer fragte sich unwillkürlich, durch welchen bevorzugten Gesichtsausdruck wohl eine so derartige Zeichnung in seine Haut hineingefaltet worden war. Ein Gedanke, der ihn für Sekunden nicht losließ. Eigentlich absurd, dachte er, aber manchmal tat er absurde Dinge, um sich vor dem zu schützen, was in ihm schlummerte. Vor den unverarbeiteten Erinnerungen an seine Vergangenheit, die jederzeit wieder die Herrschaft über ihn und sein Leben gewinnen konnten. Da war es gut, sich an irgendetwas festzuhalten, an etwas Markantem, an dieser Falte, mitten auf der Wange zum Beispiel. Warum sollte ich es nicht schaffen, den Ort noch einmal aufzusuchen, an dem Laura massakriert wurde? Peter Gerhard schluckte. Laura, das ist, Verzeihung, das war, der Name meiner Stute, wie ich vielleicht schon mal erwähnte. Ich habe insgesamt 4 Pferde dort, aber keine geht so diszipliniert wie Laura. Gleichgültig, ob im Trab oder Tölt, er atmete schwer, so als ob ihm eine zentnerschwere Last auf der Brust lag. Er wollte es nicht wahrhaben, dachte Beringer. Vielleicht kamen bei ihm die Flashbacks noch. Aber es könnte gut sein, dass es keine gute Idee gewesen war, ihm vorzuschlagen, den Ort des Geschehens nochmal aufzusuchen. Beringer hatte für solche Dinge inzwischen einen 7. Sinn entwickelt. Wann waren Sie zuletzt bei Ihren Pferden? Ich war nicht mehr dort, seit der Anschlag geschah. Also doch, dachte Beringer. So fing es immer an. Man mied bestimmte Orte. Ich werde in den nächsten Tagen bei Ihnen zu Hause vorbeikommen und möchte auch mit Ihrer Frau und mit den Mitarbeitern Ihrer Firma sprechen, falls dies sinnvoll erscheinen sollte. Nichts dagegen. Und was ist mit Ihren Kindern? Sind die informiert? Gerhard zog die Augenbrauen zusammen und sah Beringer überrascht an. Die haben nichts mit der Sache zu tun. Außerdem sagte ich Ihnen ja bereits, dass Ihr Kontakt derzeit nicht der beste ist. Ich weiß, vollendete Beringer den Satz. Sprechen Sie, mit wem Sie wollen. Nur sorgen Sie dafür, dass demjenigen, der es auf mich abgesehen hat, das Handwerk gelegt wird. Er blickte auf die Uhr in seinem Handgelenk. Offenbar drängte irgendein Termin. Typisch, dachte Beringer. Jemanden wie Gerhard konnte nicht einmal ein sicheres Rendezvous mit dem eigenen Tod daran hindern, seine geschäftlichen Verabredungen einzuhalten. Und wahrscheinlich war er von seiner eigenen Wichtigkeit so sehr überzeugt, dass er sich nicht im Traum vorzustellen vermochte, dass ihn jemand anderes auch nur ein einziges Mal vertreten könnte. Ein mildes Lächeln spielte um Beringers Lippen, als er sich sagte, mal ehrlich, Robert, bist du in dieser Hinsicht vielleicht anders? Wenn ja, dann beweise es und besteh das nächste Mal darauf, dass ein wichtiger Kunde, der in deinem Büro auf dich wartet, sich mit Vanessa auseinandersetzt und schick Mark Lange zur Krefelder Polizei, um die Details über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Peter Gerhard erhob sich. Sitzung beendet, dachte Beringer sarkastisch. Sie wollten noch die Adresse des Reiterhofs haben, auf dem ich Laura untergestellt hatte, erinnerte Gerhard ihn. Beringer hatte sich inzwischen ebenfalls erhoben. Er ging zum Schreibtisch, der trotz der Tatsache, dass inzwischen Vanessa Karrenbock hier regelmäßig aufräumte, ziemlich chaotisch aussah. Wirklich wegräumen durfte Vanessa hier natürlich auch nichts. Alles, was Beringer ihr zugestand, war, dass sie herumliegende Papiere in farbige Boxen einsortierte. Eine Ordnung, die den Namen verdiente, entstand dadurch zwar nicht, worauf Vanessa ihren Arbeitgeber auch schon des Öfteren hingewiesen hatte, aber immerhin war das Chaos nicht mehr so augenfällig. Und das, so fand Beringer, war schon mal ein guter Anfang. Beringer griff sicher zu den Post-its, wühlte einen Stift aus seiner Schublade und gab beides an Peter Gerhard weiter. Dieser nahm jedoch beides nicht an, griff in seine Jackettinnentasche und zog eine Brieftasche hervor, aus der eine Visitenkarte kam. Anschließend holte er seinen eigenen Kugelschreiber hervor und kritzelte etwas auf die Visitenkarte. Ich schreibe Ihnen die Adresse des Reiterhofs hier auf. Meine Handynummer steht auch auf der Karte. Man weiß ja nie, vielleicht ergibt sich plötzlich noch irgendeine Frage, die für Ihre Ermittlungen von eminenter Bedeutung ist. Gut möglich. Der Hof heißt Rahmeyer-Hof. Die Besitzerin trägt den Namen Rahmeyer, Petra Rahmeyer. Ich nehme an, dass Sie früher oder später Kontakt mit Ihnen aufnehmen werden. Anzunehmen, ich werde von Ihnen eine Vorauszahlung für 7 Tagessätze verlangen. Die Rechnung geht noch heute im Laufe des Tages raus. In Ordnung. Peter Gerhard verabschiedete sich ziemlich knapp, aber wieder mit einem sehr dominanten Händedruck, der nach Beringers Empfinden diesmal sogar noch etwas schmerzhafter war als beim ersten Mal. Darf ich fragen, wie Sie ausgerechnet auf meine Detektei gekommen sind, fragte Beringer. Sie dürfen. Erstens kommen Sie nicht aus Krefeld. Ich will keinen, der mit dem lokalen Klüngel verwoben ist. Dann macht doch alles gleich die Runde. Und zweitens haben Sie doch herausgekriegt, wer hinter den Einbrüchen bei Schauerte Logistik in Uerdingen steckt. Ich habe davon in der Zeitung gelesen. Ja, das stimmt. Er machte eine ausholende Geste und meinte, allerdings hätte ich gedacht, dass Ihr Laden besser läuft bei dem Erfolg, den Sie haben. Müssten Sie eigentlich nicht so in einer so erbärmlichen Absteige hausen. Wenn ich allein den Anteil an der Versicherungssumme überschlage, den Sie bei dem Schauerte-Fall wahrscheinlich eingestrichen haben, so etwas wird immer überschätzt. Er nickte. Wahrscheinlich. Naja, ist ja auch egal. Er klopfte Beringer gönnerhaft auf die Schulter. Ich gebe gern jemandem eine Chance, der was drauf hat. Danke. Haben Sie Ihren Wagen in der Nähe parken können? Gerhard verneinte. Aber das macht nichts. Mein Bodyguard wartet vor der Tür auf mich. Da kann nichts passieren, sagte er, bevor er mit gravitätischem Schritt das Büro verließ. Bis dahin erstmal. Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen oder irgendetwas, was Sie genauer wissen möchten zum Roman, zu meiner Arbeit als Schriftsteller, zu allem, was Sie interessiert in diesem Zusammenhang.
Ja. Haben Sie Recherchen hier in der Umgebung gemacht, um das Ambiente irgendwie einzufangen?
Ja, nicht? Also es ist immer hilfreich, wenn man irgendwo selber gewesen ist, dass man das dann recherchiert und man bekommt auch einen Blick dafür, was man nachher verwenden kann. Und man muss dann immer das Tatsächliche mit dem Erfundenen so ein bisschen mischen, dass das so eine bestimmte Mischung ergibt. Das ist ja sowieso die Kunst beim Krimi.
Ich würde interessieren, warum Sie sich mit Beringer auch eben eine Figur ausgesucht haben. Sie haben eben schon gesagt, dass das ein bisschen Mode ist, diese melancholischen oder kaputten Kommissare. Aber warum nehmen Sie jemanden, der sowas erlebt hat? Und warum konfrontiert der sich doch immer wieder mit irgendwelchen schrecklichen Dingen, Todesfällen?
Die Hintergrundgeschichte ist natürlich, dass Beringer immer noch irgendwie hofft, das mal aufklären zu können. Nicht der Mann, der seine Familie umgebracht hat, der sitzt auch im Gefängnis, er besucht ihn regelmäßig, aber der sagt natürlich nicht, wer seine Hinterleute sind. Und immer in seinen Fällen ergibt sich dann mal eine Spur, wo es sein könnte, dass das auch etwas damit zu tun hat und in diese Richtung geht. Also dieser Unternehmer wird beispielsweise ja möglicherweise von einer Mafia-ähnlichen Organisation bedroht, wo es also um billige Textilimporte geht, wo also EU-Richtlinien dann umgangen werden und große Gewinne gemacht werden und möglicherweise da eine Verbindung ist, aber es gibt dann eben auch Spuren, die mehr in Richtung Familie und Familienstreitigkeiten gehen, aber diese zweite Spur, das verliert er nie und er hofft im Grunde immer, dass das nochmal wirklich vollständig aufgeklärt werden kann. Und er ist in dem Sinne nicht mehr dienstfähig, dass er so einen ganz normalen Polizeidienst machen kann. Aber er ist eben natürlich durchaus im Vollbesitz seiner Kräfte und hat gerade durch seine durch seine Beschädigung auch eine besondere Sensibilität oft für Menschen und das besonders schnell zu erfassen, was die wohl bewegt und was dahinter stecken könnte. Diese Figur Beringer ist deswegen kein Polizist, weil sie ganz bewusst nicht nur in einer Stadt ermitteln soll. Im nächsten Frühjahr erscheint ein zweiter Roman um Beringer. Da wird er hauptsächlich in Mönchengladbach ermitteln, sodass also diese Krimis immer einerseits in Düsseldorf angesiedelt sind, als zentralen Punkt praktisch, wo Beringer wohnt und lebt, und auf der anderen Seite aber auch so das Umland des Niederrheins abgegrast wird und geguckt wird, dass er da eben Fälle übernimmt. Und das wäre bei einem Polizisten nicht möglich. Man kann den nicht in jedem Buch versetzen lassen, das ist unwahrscheinlich. Und der ist eben an einen bestimmten Ort gebunden. Manche Autoren machen es so, die lassen ihre Polizistenhelden dann immer im Urlaub gerade irgendwas erleben. Oder die Verwandtschaft wird entführt von dem Polizisten. Also solche Dinge, das fand ich alles nicht so günstig. Und ich wollte auch keinen Roman schreiben, wo es sehr stark um Polizeiermittlungen geht, um DNA-Tests, um Technik, um diese Dinge, sondern mehr um die Charaktere. Und Beringer hat diesen ganzen Apparat in der Regel nicht zur Verfügung. Er kann bei seinen Kollegen mal fragen, er kennt viele Leute, aber er kann nicht einfach sagen, jetzt nehmen wir da mal die Fingerabdrücke und hier und machen da eine Razzia und dann haben wir alles irgendwie parat und müssen nur die Spuren auswerten, sondern er ist im Grunde auf seinen menschlichen Spürsinn angewiesen, auf seinen Sinn für Menschen. Darauf ist er angewiesen, sonst kann er nicht weiterkommen. Und das fand ich eigentlich auch gerade für etwas, was im lokalen Bezug halt etwas interessanter, als wenn man sehr stark darauf abhebt, wie sind die Methoden der Polizei und wie nicht, die haben sich auch in den letzten Jahren sehr stark verändert. Das wäre dann mehr so ein mehr technischer Krimi, das sollte das aber nicht sein.
Bei Ihnen geht es, glaube ich, gerade sehr um die Menschen, oder?
Ja.
Denn das merkte man ja schon, also erstmal an den beiden Personen, die wir eben gehört haben, Vanessa, die ja auch so ein bisschen...
Vanessa bringt ihn immer wieder in schwierige Situationen, weil sie ihren Mund nicht halten kann und einfach losredet und auch manchmal redet, wenn sie es eigentlich nicht sollte und eben einfach frech und es ist kein Filter zwischen dem, was sie sagt und dem, was sie denkt, und das bringt dann im weiteren Verlauf in den Ermittlungen manche Szene, wo Beringer dann also in die Bredouille kommt.
Wo holen Sie sich die her, diese Charaktere? Also auch die Kinder von diesem Textilfabrikanten sind ja auch alle...
Ja, die Familie mag sich natürlich gegenseitig nicht. Das ist in Krimis oft so, dass das dann auch im Grunde Familiendramen sind. Bei netten Leuten passieren keine Morde. Und diejenigen, die nett scheinen, sind dann ja oft an der Oberfläche nur nett, und unter der Oberfläche brodeln dann alle möglichen Dinge. Die eine Tochter zum Beispiel, die ist einer Sekte verfallen und man kann also den Verdacht haben, dass sie möglicherweise schnell irgendwie an Geld kommen will, um das wiederum ihrem Guru weiterzuleiten. Seine Frau, die führt auch ein eigenes Leben. Diese Kinder, die er hat, die haben es im Grunde alle nicht richtig zu was gebracht. Der Sohn, der eigentlich sein Nachfolger sein sollte, der ist drogensüchtig und stellt sich nachher raus, der zunächst mal wie der Mustersohn erschien, aber eben doch auch in den Augen des Vaters es nicht gepackt hat. Er steht am Ende im Grunde alleine da, weil er, ja, es liegt an ihm selber natürlich, nicht? Weil er alle fortgebissen hat im Grunde. Und es gibt jemanden, der ihn wirklich ans Leder will, was noch nachher eine ganz andere Spur verfolgt wird, die also in die Frühzeit dieser Firma zurückgeht. Und aber da darf man nicht zu viel verraten.
Lassen sich Ihren Detektiv auch mitunter Grenzen der Legalität bei seinen Methoden überschreiten?
Nun ist er natürlich Polizist. Und ich sage so, einmal Polizist, immer Polizist. Also er hält sich schon dran. Ein Beispiel, wo er sie also im nächsten Roman zum Beispiel etwas überschreitet, nicht wirklich groß überschreitet, da ist also jemand, der von jemandem gesehen wurde, wie er sich über einen anderen beugt mit einem Messer in der Hand und natürlich in Verdacht gerät, den getötet zu haben. Und nun kommt die Polizei und er ruft bei der Rechtsanwältin dieses Mannes an, damit er sich selber stellt, praktisch, dass er sagen kann, er hat sich selber gestellt, ruft an, gibt sich als der aus, der da sitzt und gar nicht in der Lage ist, irgendwas sagen zu können und sagt, ich bin der sowieso, gehen Sie zur Polizei, sagen Sie da Bescheid, wir kommen da gleich an. Und die wundert sich schon irgendwie wegen der Stimme und so weiter. Aber sie macht das dann einfach. Also da ist er, das dürfte natürlich ein Polizist nicht machen, so etwas. Dann kommt die Polizei rein, er macht ja den auch, einen Kollegen, den er auch kennt, und der wird dann verhaftet, aber kann dann eben sagen, also er ist von sich aus, hat er dem Rechtsanwalt Bescheid gesagt und sich selber gestellt. Und nicht? Also da ist er zum Beispiel etwas, hat er die Legalität etwas überschritten. Er ist nicht wirklich verbrecherisch oder so etwas.
Haben Sie auch mal einen Brotberuf nebenbei oder sind Sie ausschließlich Schriftsteller?
Ich bin ausschließlich Schriftsteller.
Ah, also Zeit für gründliche Recherchen.
Ja, ja. Also ich war...
Pinguine und kurze
Weihnachtsgelder. Also es findet eine Szene auf der Boot statt, nämlich als sie ihren Messestand da haben, da geht es also turbulent zur Sache und dann sind nämlich welche, die dann den stören wollen und... es findet eine Szene auch eben bei den Pinguinen statt, in dem Eisstadion, also diese Dinge, es kommt die eine oder andere Kneipe vor und also so diese Dinge. Wobei es nicht so ist, wie man es manchmal bei Lokalkrimis auch hat, dass das nur ein Kneipenführer der Stadt ist und sozusagen, was weiß ich, der Willi will auch noch rein und sondern ja, so ungefähr. Ja, also dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eigentlich ein kulinarischer Führer durch eine bestimmte Stadt und die Story steht völlig im Hintergrund, sondern also umgekehrt, also erst die Story dirigiert und die spielt nun hier und dann muss man natürlich sehen, dass man irgendwie auch was Typisches irgendwie versucht einzufangen. Nicht? Das, wobei Beringer dann immer so den Blick des Ausländers hat. Er ist Münsterländer, und er hat keinen Sinn für Karneval, zum Beispiel, da hat er überhaupt keinen Sinn für. Inzwischen hat sich das in Münsterland zwar auch eingebürgert, aber das geht dann mehr so, hellau. Also kommt mehr so durch die Fernsehübertragung und so, hat sich dieser Brauch ja doch sehr weit verbreitet, sodass, also ich glaube sogar Osnabrück hat inzwischen Karnevalszug. Aber wirklich beheimatet ist das da nicht.
Aber das Bier schon.
Das Bier überall. Das ist aber jetzt so seine spezielle Art. Also er hat damit nichts am Hut und guckt dann manchmal eben so ein bisschen als Auswärtiger da drauf. Nicht? Wohl liebevoll, er wohnt jetzt nicht ungern hier, so nicht, aber eben doch als jemand, der von außen kommt. Ich, wo Sie gerade nach dem Beruf fragten, also ich war, ich habe angefangen zu schreiben schon während des Studiums, auch professionell, also Wildwest-Romane und Jerry-Cotton-Romane und all sowas. Und dann bin ich 13 Jahre Lehrer gewesen, also Studium auch beendet. Habe die ganze Zeit über auch weitergeschrieben und habe mich dann vor ein paar Jahren also selbstständig gemacht. Und weil sich das dann zeitlich irgendwann nicht mehr miteinander vereinbaren ließ. Nicht? Wenn man dann noch ein Stückchen weiterkommen will, da muss man sich ganz drauf konzentrieren. Es hat insofern was für mich gebracht, weil Kinder- und Jugendbücher hätte ich sicherlich niemals geschrieben, wenn ich nicht auch Lehrer gewesen wäre, weil mich das selbst als Leser nie interessiert hat. Also von so wirklich Kindersachen war ich als Kind selber nie angesprochen. Ich habe Karl May gelesen oder ich wollte irgendwie als Erwachsener ernst genommen werden und nicht irgendwie so Kinderkram. Ich habe aber dann als Lehrer vieles kennengelernt, einfach durchs Vorlesen bei den Kindern. Und die Kinder haben natürlich immer gefragt, ja, Herr Becker, wieso ist nichts von dir in unserer Klassenbibliothek? Ja klar, weil das ein Krimi ist oder so etwas, das ist dann für Erwachsene, das ist dann nicht so ganz passend. Und so habe ich dann auch mal was versucht und so habe ich diese Sparte eben auch entdeckt, nicht? Und habe festgestellt, dass mir das sehr gut.
Ne? Also
wie bitte?
Man muss auch das Klientel kennen, für das man schreibt.
Ja, das ist richtig. Wobei das nicht so groß der Unterschied ist, wie man oft denkt. Sich einfach und klar ausdrücken, da muss man natürlich bei Kindern besonders drauf achten. Das mögen aber Erwachsene auch. Und bei Kindern muss man halt etwas mehr noch drauf achten, weil die verzeihen einem das, nicht? Ja. Und wenn die Bücher etwas kürzer sind, hat es auch den Nachteil, also so ein 500-Seiten-Fantasy-Roman, wenn da 20 Seiten Geschwafel sind, die fallen gar nicht auf. Aber in einem Kinderbuch von 120 Seiten ruinieren sie vielleicht das ganze Buch. Das nicht, da muss also sehr viel, je kürzer, desto konzentrierter im Grunde. Es gibt diesen Spruch von Cicero hat es mal in einem seiner Briefe gesagt, entschuldige, dass ich so lang geschrieben hatte, ich hatte keine Zeit. Nicht? Also um es nochmal zu überarbeiten und zu straffen und so. Und das kann man schon sagen, also je kürzer, 5 Seiten Kurzgeschichte, muss man noch mehr überlegen, als bei 500 Seiten kann man einfach drauf los. Nicht? Das ist schon ein Unterschied.
Hatten Sie aber noch das 13. Monatsgehalt.
Ja, das wurde dann aber irgendwie abgeschafft. Ja, ja. Und irgendwie Urlaubsgeld war dann auch plötzlich weg und Pensionssachen wurden auch plötzlich gesenkt und naja, das sind dann so die Dinge. Nicht? Aber das geht anderen, geht Rentenempfängern ja auch so und das sind halt die allgemeinen Erscheinungen heute.
Ist aber dann doch eine gewaltige Überlegung, das aufzugeben, nicht? Also diesen Sprung zu machen.
Ja.
Diesen sicheren Beruf, relativ sicheren.
Ja, ich bin Beamter auf Lebenszeit.
Waren Sie?
Ja. Das ist richtig. Auf der anderen Seite habe ich es nicht bereut. Nicht? Man muss natürlich das sehr sorgfältig überlegen, wie ist die Position im Markt. Es ist so, als ich studierte, habe ich auch schon relativ gut verdient, ich sag mal so wie so ein Friseur oder Verkäufer oder so. Aber mit Anfang 20 wissen Sie erstens nicht, wie lange reicht das Talent, wie weit kommt man damit. Nicht? Und wenn man dann Familie gründen will oder so, für einen Studenten ist das viel Geld, aber das so auf die Dauer muss man natürlich sehen, wie sich das entwickelt. Das ist sehr schwer abzuschätzen. Das weiß ich jetzt sehr viel genauer, auch mit dem Talent, wie weit man kommen kann und so weiter. Und insofern ist das so ein großes Risiko dann auch wiederum nicht gewesen. Das ist also schon sehr gut abgewogen gewesen, im richtigen Moment sozusagen.
Und Sie haben das Glück, dass Sie wahrscheinlich mehr Bücher haben, die wir lesen können. Von der Zeit her gesehen.
Ja, das ist richtig. Nicht? Man hat dann einfach die Möglichkeit, sich mehr noch darauf zu konzentrieren. Ich meine, der Lehrerberuf hat viele Nachteile, er hat aber auch ein paar Vorteile und einer davon ist, dass man eben einen Teil der Arbeitszeit etwas variieren kann oder frei verfügen kann. Das heißt, oder einteilen kann. Man guckt keiner, wann man die Diktate nachgeguckt hat, sondern man muss halt irgendwann dann fertig haben oder die Zeugnisse oder was man da so machen muss. Und kann sich dann eben doch auch ein paar Stunden anderen Dingen widmen. Während in anderen Berufen, wo man dann sehr präsent sein muss, so im Verkaufsbereich oder so, ist das dann schon etwas schwieriger. Insofern ließ sich das lange Zeit sehr gut miteinander vereinbaren. Bin ja auch nicht der Einzige, der aus dem Lehrerberuf kommt, von Karl May bis Stephen King. Da gibt es durchaus viele, die ursprünglich mal Lehrer waren. Was ja auch nicht so ganz zufällig ist. Also, wer jetzt Lesen und Schreiben überhaupt nicht leiden macht, der wird auch nicht Lehrer.
Trainieren Sie sich denn selbst? Jetzt haben Sie eine bestimmte Stundenanzahl pro Tag, wo Sie sagen, das sind meine Pflichtstunden, die muss ich...
Ja,
Mittag von 8 bis 12 oder so?
Ja, natürlich. Also man muss natürlich regelmäßig arbeiten, wie andere Leute auch. Also wie ein Zahnarzt oder wie sonst jemand, nicht? Der irgendwie eine selbstständige Tätigkeit hat. Es gibt ja auch Termine. Ich kann ja nicht einfach so lange warten mit dem Buch, bis dann irgendwann mal die Muse mich küsst oder so etwas, was immer eine Ausrede nur ist. Denn es bestehen ja Verträge und dann muss man auch sehen, dass man irgendwann fertig wird. Sonst bringt man auch den Verlag in Schwierigkeiten. Nicht? Da hängen dann auch wieder weitere Arbeitsplätze dran. Also man kann nicht einfach da machen, was man will. Sondern man hat in der Regel dann ja auch schon einen Vorschuss bekommen, also da muss man dann Termine einhalten und dann auch sehen, dass man fertig wird. Denn ich schreibe ja nicht einfach so jetzt, das macht man so zu Anfang vielleicht, dass man so auf den blauen Dunst hinschreibt, was man so Lust hat, und dann geht man zum Verlag, könnt ihr das vielleicht gebrauchen, sondern da spricht man vorher mit dem Verlag, überlegt sich das Thema und sagt, könnte euch das interessieren, nicht? Ist das für euch interessant? Und dann wird gehandelt und ein Exposé entworfen, wo dann schon mal so dargestellt ist, wie man sich so ein Buch vorstellen kann. Dann wird gehandelt mit dem Agenten, nicht? Bis dahin, auf welcher Seite das Prospekt nachher steht. Das ist nachher bares Geld, wie das vom Buchhandel eingekauft wird und solche Dinge, nicht? Und wenn dann ein Vertrag gemacht ist, dann ist natürlich auch immer ein Termin da drin, und zu dem man dann auch fertig werden muss.
Fand ich ganz schön, dass Sie das mal erzählt haben, weil viele ja glauben, irgendwie Schriftstellerei ist sowas, das macht man mal so nebenbei oder kommt einem auch so geflogen, aber das ist ja auch viel, erstens Arbeit, zweitens Brotberuf, drittens auch viel mit Strategien, mit Markt und auch mit Handwerk zu tun hat. Das ist, glaube ich, vielen auch nicht so ganz bewusst.
Also die Leute, die im Verlag entscheiden, das sind natürlich nicht die, die was mit Literatur zu tun haben, sondern das sind die Kaufleute, genau, und der Vertrieb. Und Sie müssen sich das so vorstellen, da sind in einem Verlag vielleicht 3 Lektoren, und dann ist eine Vertreterkonferenz, und die Vertreter sind einfach schon von ihrer Zahl her, das ist, da sitzen doppelt so viele wie hier im Saal sitzen, und die sind einfach von ihrer Zahl her schon mehr, und dementsprechend bestimmen die auch die Stimmung, und von der Gruppendynamik her sind die einfach stärker. Das kann gar nicht anders sein, nicht? Und das heißt, da müssen auch die Lektoren natürlich immer darum kämpfen, die Dinge durchzubringen, die ihnen dann wichtig sind.
Mhm. Naja, jetzt sind wir so ein bisschen von dem Buch weg in der Schreibwerkstatt, und der Büchertisch hängt wohl immer noch in der Straßenbahn. Es gibt in jedem Buchhandel, wenn Sie die Geschichte weiter und zu Ende lesen wollen. Ja, ich kann Sie noch mal darauf aufmerksam machen, im nächsten Monat haben wir eine ganz andere Geschichte. Es geht um ein kleines Dorf, wo langsam der Narzissmus Einzug hält, mit Henriette Herwig, eine Professorin an der Uni. Die hat das Buch nicht geschrieben, sondern es hat die Frau von Buber geschrieben, und dem Religionsphilosophen, und sie hat es praktisch wieder ausgegraben. Und dann liegt da, glaube ich, noch ein Termin über Anna Amalia, auch hier in der Bibliothek. Jetzt, denke ich, sind wir aber alle gespannt auf das Buch. Wie gesagt, draußen ist noch die Bahnhofsbuchhandlung Kraut. Ihnen nochmal ganz vielen Dank fürs Kommen und fürs Lesen. Und dann freuen wir uns auf das Düsseldorf-Mönchengladbach-Buch. Dankeschön. Viel Erfolg
noch. Dankeschön.
Ja, ich hätte das schon mal gemacht.